Der Frost lag wie eine hauchdünne Glasschicht auf den Fensterscheiben, als Kalista Ilyev in der Einfahrt vor dem altbekannten Haus ihrer Tante anhielt. Es war 4 Uhr morgens und das Mondlicht glänzte wie kalter Stahl auf der zersplitterten Stoßstange ihres Wagens. Die Stille des Morgens wurde nur durch das nervöse Murmeln ihres jüngeren Cousins durchbrochen. Eno Costa, der noch in seiner dicken Winterjacke steckte und nach Zucker und Cannabis roch, redete ununterbrochen auf sie ein, ohne dabei wirklich etwas zu sagen. Kalista hörte kaum hin. Ihr Blick blieb auf dem Blechschaden haften, auf dem klaffenden Loch in der Garage und dem gleichmäßigen Zittern ihrer Hände, die sie tief in die ausgefransten Taschen ihrer alten Pyjama-Hose vergraben hatte. Die Hose hatte sie Jahre zuvor vergessen, in einer Zeit, als ihr Leben noch aus Träumen statt aus Trümmern bestand. Ihr Atem malte kleine weiße Wölkchen in die Luft, während Eno weitersprach oder vielmehr sich zu rechtfertigen versuchte. »Ich wollte nur schnell zum Laden und zurück. Ich dachte, ich schaff das, bevor jemand was merkt. Ich wusste nicht, dass die Bremsen so empfindlich sind«, murmelte Eno, sein Blick gehetzt, seine Pupillen leicht geweitet. Kalista war nicht wütend, nicht im klassischen Sinne, eher leer. Sie hätte in der Stadt bleiben sollen. Dort wäre sie einsam gewesen, ja, aber ihr Auto wäre unversehrt. Stattdessen war sie zurückgekehrt in dieses Dorf in den Hügeln Pennsylvanias, in dem selbst die Zeit manchmal stehen zu bleiben schien. Der Entschluss hatte damals Sinn ergeben. Nach dem plötzlichen Ende ihrer Beziehung mit Junpei, das ihr wie ein Beil in die Brust gefallen war, erschien die Flucht in die ländliche Geborgenheit ihrer Kindheit logisch. Doch schon in den ersten Tagen merkte sie, dass sie lieber allein in einer leeren Wohnung gewesen wäre, als in einem Haus voller bröckelnder Erinnerungen. Eno trat einen Schritt auf sie zu und hielt dann inne, drehte sich wieder zur Garage, als ob er dem Anblick des Schadens nicht entkommen konnte. Kalista seufzte. Das Geräusch schien in der kalten Luft fast zu gefrieren. »Eno, du bist nirgendwo gegen einen Baum gefahren, oder? Und wie bist du überhaupt an die Schlüssel gekommen?« »Ich habe sie da gefunden, wo du sie hingelegt hast, auf dem Küchentisch. Ich habe sie nicht aus deiner Tasche genommen, ehrlich nicht.« Seine Stimme klang beleidigt, als hätte allein die Frage seine Ehre verletzt. Kalista schnaubte leise. Es war alles so vorhersehbar. Sie hatte ihm versprochen, ihn zum kleinen Lebensmittelladen am Ortsrand zu fahren, aber dann war sie müde und melancholisch gewesen, hatte sich ins Bett gelegt und die Welt dem Jungen überlassen, der nie wirklich erwachsen geworden war. Der alte Bauernhof, den Tante Marietta bewohnte, lag wie ein verwittertes Märchenhaus im Halbdunkel. Die Veranda war überladen mit Tonfiguren, rostigen Windspielen und angefangenen Bastelprojekten. Das Licht über dem Eingang flackerte nervös, warf zitternde Schatten auf den unordentlichen Garten, der in einem Ozean aus Laub versank. Irgendwo klirrte ein Windspiel, eine ihrer künstlerischen Kreationen, gegen das Fenster im ersten Stock. Kalista hob den Blick dorthin, fragte sich, ob ihre Tante noch schlief oder bereits in den Schatten ihrer Intuition erwacht war. Noch bevor sie ihren Gedanken zu Ende denken konnte, öffnete sich knarrend die Haustür. Marietta stand dort wie ein aufgeschreckter Wächtergeist, in einem dicken, rosafarbenen Bademantel, das Haar wirr zu einem Knoten gesteckt, aus dem 2 chinesische Essstäbchen ragten. Ihre Augen fanden sofort die zerstörte Garage und dann Enos blasses Gesicht. Ihre Miene veränderte sich von Schock zu reiner Wut. »Eno, ist das dein Ernst?« Ihre Stimme war scharf wie Eis und für einen Moment schien Eno unter ihrem Blick zu schrumpfen. Kalista hob nur leicht die Schultern, sprach kein Wort. Marietta kannte beide gut genug, um zu wissen, wer Täter und wer Zuschauer war. Nach einem langen Seufzer sagte Marietta schließlich, »Wir reden morgen früh darüber. Kommt rein, es ist eisig.« Drinnen war das Haus dunkel, aber vertraut. Kleine Nachtlichter in den Ecken warfen sanfte Lichtpunkte in den Flur. Eno murmelte ein mattes »Gute Nacht« und verschwand mit gesenktem Kopf die Treppe hinauf. Kalista und ihre Tante tauschten einen müden Blick aus, eine wortlose Übereinkunft aus Erschöpfung und Resignation, bevor sie sich ebenfalls in ihre Zimmer zurückzogen. Callista schlief unruhig. Immer wieder sah sie das zerstörte Auto vor sich, beleuchtet vom zuckenden Licht der Veranda, wie eine Kulisse aus einem Albtraum. In einem Traum raste Eno lachend durch ein Kornfeld auf sie zu, während sie gefesselt wie eine Vogelscheuche in der Mitte stand. Sie erwachte mit pochendem Kopf und einem klebrigen Gefühl aus Schuld, Sorge und bleierner Vorahnung. Als sie ihr Handy greifen wollte, um Junpei zu schreiben, fiel ihr ein, dass sie den Kontakt abgebrochen hatten. Und selbst wenn sie es nicht hätten, was hätte sie sagen sollen? Sie fühlte sich verloren. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Realität und etwas anderem, das langsam aus dem Boden zu kriechen schien. Und draußen, irgendwo hinter dem Haus, in der Nähe eines alten Baumstumpfs, drehte sich vielleicht schon die Zeit rückwärts. Als der Morgen endlich graute, lag ein bleiernes Schweigen über dem Haus. Die Räume wirkten größer als in Callistas Erinnerung, leerer, obwohl sie vollgestellt waren mit Möbeln, Bildern und Erinnerungen. Es war, als wäre die Stille selbst ein Bewohner geworden, der sich mit kalten Fingern durch die Ecken tastete. Callista stand langsam auf, zog sich Tante Marietas alte, abgenutzte Hausschuhe über die kalten Füße und tappte in Richtung Küche. Der Geruch von frischem Kaffee lag in der Luft wie ein Versprechen, dass der Tag vielleicht besser werden würde als die Nacht. In der Küche herrschte eine gespannte Ruhe. Marietta stand mit dem Rücken zu ihr, die Hände tief im Chaos der Thanksgiving-Vorbereitungen vergraben. Auf der Arbeitsfläche türmten sich Zutaten, Verpackungen und seltsam kontrastierende Dinge wie Tofu-Braten und kandierte Süßkartoffeln. Eno saß zusammengesunken auf einem der Stühle, sein Blick leer, eine Schüssel Cornflakes vor sich, die er nicht wirklich aß. »Morgen«, sagte Callista vorsichtig, griff nach einem gesprungenen Becher und goss sich Kaffee ein. Ihre Stimme schien im Raum zu verhallen, als hätte sie gegen eine dicke Glaswand gesprochen. »Hallo«, antwortete Marietta, ohne sich umzudrehen, während Eno nur leise murmelte. Kaum verständlich. Seine Haare waren zerzaust, seine Augen müde, als hätte er die Nacht hindurch nicht geschlafen. Und wahrscheinlich hatte er das auch nicht. Callista setzte sich auf ihren alten Lieblingsstuhl, eine ausrangierte Sitzbank aus einem früheren Diner, und starrte aus dem Fenster. Der Garten dahinter war ein einziges Durcheinander aus verwelkten Pflanzen, Gartenzwergen, verblassten Steinen und Metallskulpturen, die unter Laub und Regen fast zu verschwinden schienen. Hinter allem ragten die knorrigen Äste der Apfelbäume auf, alt und verdreht wie Hände, die sich nach etwas Unsichtbarem ausstreckten. Der Blick wanderte zu einer kleinen steinernen Schale auf dem Fensterbrett. Sie war gefüllt mit Milch, daneben lag ein angebissener Keks. Halb gegessen von irgendeinem Tier der Nacht. Es war ein Überbleibsel ihrer Kindheit, als sie gemeinsam mit Eno kleine Opfergaben für die Feen vorbereitet hatten, an die Marietta so sehr glaubte. Daran hatte sich nichts geändert. Noch immer war das Haus durchdrungen von ihrer Fantasiewelt aus Feen, Elfen und Naturgeistern, von Gemälden mit blauen Kornblumen und tanzenden Wesen mit Tautropfenflügeln. Doch an diesem Morgen schien alles irgendwie falsch. »Eno, über gestern Nacht müssen wir sprechen«, begann Marietta schließlich, ihre Stimme fest, aber müde. Sie drehte sich um, lehnte sich gegen die Arbeitsplatte mit einem Blick, der gleichzeitig enttäuscht und erschöpft war. »Ich weiß, ich hab's versaut«, murmelte Eno, ohne aufzusehen. »Das hast du. Aber es geht nicht nur um das Auto. Du hast in letzter Zeit alles schleifen lassen. Seit dein Vater weg ist, drückst du dich um alles.« Callista hob eine Augenbraue. Sie hatte sich schon gefragt, warum Onkel Marek nicht da war. Sonst war er zu dieser Jahreszeit immer zu Hause, der Mittelpunkt jeder Familienfeier. Marietta hatte etwas von einer Kunstinstallation erzählt, einem Auftrag, der ihn länger als geplant festhielt. Doch ihr stockender Tonfall verriet etwas anderes. »Also, was ist mein Urteil?«, fragte Eno schließlich, den Löffel achtlos in der Schüssel versinkend. »Der Garten sieht aus wie ein verlassenes Spukhaus. Du mähst den Rasen, räumst das Chaos auf und kümmerst dich um die Garage. Und ab sofort wird hier wieder mitgeholfen. Staubsaugen, kochen, putzen. Ich habe genug von deiner Passivität.« Eno starrte sie an, Sein Blick schwankte zwischen Trotz und Erschöpfung. »Ich bin 18. Du kannst mich nicht einfach so behandeln.« Marietta kreuzte die Arme. »Doch. Solange du mietfrei hier wohnst, zur Schule gehst und dich wie ein Kind benimmst, kannst du verdammt sicher sein, dass ich das kann. Du bist grounded. Keine Freunde, keine Ausflüge, nicht mal zum Wawa-Laden, bis hier wieder Ordnung herrscht.« Er wollte widersprechen, aber ließ es sein. Stattdessen stand er auf, schob den Stuhl knarzend zurück und stapfte Richtung Tür. »Und Eno«, rief sie ihm hinterher, »fass das Feendorf nicht an. Du weißt, wie viel Arbeit darin steckt, und sei vorsichtig mit dem Rasenmäher. Lass die Pilzstelle in Ruhe.« Callista beobachtete, wie er mit grimmigem Gesichtsausdruck hinaus in den Garten ging. Dann ließ sich Marietta seufzend neben sie auf die Bank fallen und lehnte sich an ihre Schulter. »Willst du helfen?« fragte Callista und legte den Arm um ihre Tante. »Unbedingt. Und danke, dass du da bist.« Der Tag verstrich langsam, wie ein schwerer Nebel, der sich über alles legte. Callista half beim Schneiden, Rühren und Abwiegen, während draußen das gleichmäßige Brummen des Rasenmähers durch die Luft vibrierte. Die Anspannung löste sich ein wenig, beinahe wurde es gemütlich, doch das Gefühl, dass etwas im Argen lag, wich nie ganz. Dann kam der Moment, der alles veränderte. Callista stand am Fenster und sah Eno bei der Arbeit zu. Gerade als er an einem Laubhaufen vorbeifuhr, bemerkte sie eine Bewegung, klein, aber eindeutig. Etwas zitterte unter dem Laub. Sie klopfte heftig gegen das Glas, versuchte ihn zu warnen, doch Eno ignorierte sie. Im nächsten Moment stolperte er, fing sich gerade noch vor den rotierenden Klingen. Ein scharfes, nasses Geräusch durchbrach die Luft, als würde etwas Weiches und Lebendiges von Metall durchtrennt. Callistas Herz blieb stehen. Eno erstarrte, starrte auf den Boden. Callista rannte hinaus, rief seinen Namen, schnappte nach Luft. Als sie ihn erreichte, blickte er nur auf die Trümmer vor sich und auf etwas, das weder eindeutig Tier noch Objekt war. Zwischen den Überresten des liebevoll gestalteten Feendorfs lag etwas Kleines, Verdrehtes, das vielleicht ein Eichhörnchen hätte sein können. Oder etwas anderes, etwas, das Flügel hatte. Etwas, das blutete. Callista wagte es nicht, genauer hinzusehen. Doch Eno kniete sich hin, seine Finger zitterten, während er die winzigen, zerstörten Häuschen berührte, als suche er nach einem Weg, sie wieder zusammenzusetzen. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Was hab ich getan?« Die Luft um sie herum fühlte sich anders an, dichter, kälter, als hätte der Unfall eine Grenze durchbrochen. Eine unsichtbare Linie zwischen Wirklichkeit und etwas anderem. Etwas, das vielleicht nicht verziehen würde. Der Tag zog sich wie in Zeitlupe dahin. Doch im Haus wirkte alles wie in einer stillgestellten Schneekugel. Draußen hatte sich der Himmel vollständig zugezogen. Regen begann zu nieseln. Ein feiner, grauer Schleier, der die bereits gespenstisch ruhige Atmosphäre noch dichter machte. Drinnen brannte kein Licht, nur die schwachen Nachtlichter entlang der Flure und der matte Schein aus der Küche, in dem Callista sich wie ein Geist durch ihre eigenen Erinnerungen bewegte. Nachdem sie Eno zurück ins Haus geführt hatte, blass, verwirrt und schweigsam, war er in seinem Zimmer verschwunden. Callista hatte ihm gesagt, er solle sich ausruhen. Sie würde mit Marietta sprechen, würde es ihr erklären, würde eine Lösung finden. Doch in Wahrheit hatte sie sich selbst nicht erklären können, was sie gesehen hatte oder was sie glaubte, gesehen zu haben. Die winzigen Häuser im Garten waren zerstört, keine Frage. Aber das andere, das Ding, das unter den Klingen gelandet war, war verschwunden, als sie noch einmal hinsehen wollte. Keine Spur, kein Blut, kein Kadaver, nur feuchtes Laub und zerbrochene Zweige. Callista setzte sich in den alten Sessel am Fenster des Wohnzimmers und starrte in den Garten, der durch den Regen wie in Wasserfarben zerfloss. Ihre Gedanken wanderten zurück. Zurück in eine Zeit, in der alles einfacher gewesen war. Als sie noch Kinder waren, hatten Eno und sie stundenlang im Garten gespielt. Marietta hatte sie dazu ermutigt, die Welt mit offenen Augen zu sehen. Nicht so, wie sie war, sondern wie sie sein könnte. Feen, Waldgeister, Lichtwesen, alles hatte einen Namen, alles hatte Bedeutung. Sie hatten kleine Gaben hinterlassen, winzige Kränzchen aus Gänseblümchen, Tropfen Honig in Kronkorken, zerdrückte Kekse auf kleinen Steinen. Marietta hatte das Feendorf über Jahre hinweg aufgebaut. Es war nicht nur ein Haufen kleiner Bastelarbeiten, es war eine Miniaturwelt, detailverliebt und lebendig. Sie hatte winzige Möbel aus Zweigen geschnitzt, Fenster aus geschliffenem Strandglas eingesetzt, Betten aus Rosenblättern und Spinnenweben gefertigt. Callista erinnerte sich an die Abende, an denen Marietta ihnen Geschichten erzählte. Von Feen, die auf Libellen ritten, von winzigen Kriegern mit Mooshelmen, von heilenden Waldgeistern, die sich nur jenen zeigten, die mit reinem Herzen suchten. Und Callista hatte geglaubt. Damals. Jetzt wirkte all das wie ein ferner Traum. Doch der Garten, der Duft der feuchten Erde, die halbverwesten Apfelblüten unter dem Regen, sie holten alles zurück. Nur fühlte es sich nicht mehr unschuldig an, sondern düster, fremd. Sie erinnerte sich an eine Geschichte, die Marietta oft erzählt hatte, wenn es draußen stürmte. Die Legende vom stummen Kreis, einem Feenring, der eines Nachts in ihrem Garten erschienen war. Die Pilze hatten ein perfektes Oval gebildet, in dessen Zentrum ein alter, moosbedeckter Baumstumpf stand. Sie hatte behauptet, dass dieser Ring ein Tor sei, ein Ort, an dem die Schleier zwischen den Welten dünn wurden. Man solle ihn nicht betreten, und wer ihn zerstörte, würde einen hohen Preis zahlen müssen. Damals war es nur eine schöne Gruselgeschichte gewesen. Heute hatte Eno mitten durch diesen Kreis gemäht. Callista schloss die Augen und spürte, wie sich ihre Gedanken immer weiter entfernten von Vernunft und Realität. Sie hörte den Wind, der draußen durch die knorrigen Äste der alten Apfelbäume fuhr, wie ein Flüstern. Oder war es Gesang? Ein leises, kaum hörbares Klingen kam aus Richtung der Küche. Ein Windspiel, das sich bewegte, obwohl kein Luftzug durchs Haus strich. Callista stand langsam auf, ihr Körper schwer wie unter Wasser. Als sie durch den Flur ging, fiel ihr Blick auf ein altes Bild an der Wand. Ein Aquarell von Marietta, ein Feenmädchen, das über einer Apfelblüte schwebte, in leuchtenden Farben und mit einem Lächeln, das heute fremd wirkte. Doch in den Schatten der Farbe schien sich etwas anderes zu verstecken, etwas, das vorher nie dagewesen war. War das ein zweites Gesicht im Hintergrund? Callista blinzelte, trat einen Schritt näher. Nein, nur ein Schatten, ein Ausrutscher im Pinselstrich. Sie schüttelte den Kopf über ihre eigene Nervosität. Doch das Gefühl blieb, dieses Haus war nicht mehr ganz dasselbe. In der Küche war es still, bis auf das leise Ticken der Wanduhr und das rhythmische Tropfen aus dem undichten Fensterrahmen. Der Duft von Kaffee war verflogen, zurück blieb nur die Kälte des Morgens. Auf dem Fensterbrett stand noch immer die steinerne Schale mit der Milch, aber etwas hatte sich verändert. Die Milch wirkte dicker, fast rahmig, und ein leicht rötlicher Schleier schimmerte an der Oberfläche. Callista trat näher, starrte auf die Flüssigkeit, die langsam an den Rand kroch. Dann sah sie, wie eine einzige Blase aufstieg und platzte. Ein dumpfes, feuchtes Geräusch, viel zu laut für so eine kleine Bewegung. Sie trat zurück, plötzlich von einem inneren Impuls getrieben. Etwas stimmte nicht. Die Haustür quietschte in der Ferne. Schritte. Leicht. Schleppend. »Eno?« »Eno?« rief sie. Doch keine Antwort kam. Die Schritte verstummten. Callista holte tief Luft. Ihr Herz schlug schneller. Ihre Finger verkrampften sich um die Tischkante. Sie war müde. Sie war erschöpft. Und sie hatte zu viele Stunden mit alten Geschichten und Erinnerungen verbracht. Vielleicht war es nur die Fantasie, die sie nun heimsuchte. Oder aber, vielleicht hatte Marietas Märchen mehr Wahrheit enthalten, als ihr lieb war. Denn etwas hatte den Garten durchquert. Etwas, das nicht gesehen werden wollte und vielleicht auch nie hätte gesehen werden dürfen. Der Regen hatte in der Nacht an Intensität zugenommen. Draußen plätscherte er nun in schweren, dumpfen Schüben gegen die Fensterscheiben und sammelte sich in den von Laub verstopften Rinnen, die wie überfüllte Blutgefäße das Haus umrahmten. Callista wachte auf, als etwas dumpf gegen das Schlafzimmerfenster klopfte. Ein Ast, wie sie hoffte. Doch die Schatten draußen waren zu verschwommen, um Gewissheit zu bieten. Sie war sich nicht sicher, ob sie wirklich geschlafen hatte oder ob ihre Gedanken lediglich in einer Art trüben Wachtraum herumgedriftet waren. Mit tastenden Schritten ging sie den Flur entlang bis zur Küche. Der Tisch war noch immer mit den Resten der gestrigen Vorbereitungen bedeckt, aber etwas wirkte verändert. Als sie sich umsah, merkte sie, was es war. Die Milchschale auf dem Fensterbrett war leer. Nicht verschüttet, nicht verdunstet. Einfach leer. Und daneben lagen Krümel des angebissenen Kekses verstreut, wie mit spitzen Fingern zerdrückt. Sie ließ den Blick aus dem Fenster wandern, über den Garten hinaus bis zum Baumstumpf, dem Zentrum des Feenrings. Auch bei Regen erkannte sie die Verwüstung. Gebrochene Stöckchen, verschobene Steine, zerdrückte Pilze. Der einst so harmonische Kreis war nur noch ein Schlachtfeld. Inmitten der Zerstörung bewegte sich eine dunkle Gestalt, Eno. Er stand dort, durchnässt bis auf die Knochen, mit schlaffen Schultern und einem Gesichtsausdruck, der zwischen Schuld, Angst und Verwirrung schwankte. Callista zog sich die Jacke über und eilte nach draußen. Die Kälte biss sich in ihre Haut und der Regen drang durch den Stoff, als wäre er lebendig. Eno bemerkte sie erst, als sie neben ihm stand. »Du solltest nicht hier draußen sein«, sagte sie, aber ihre Stimme wurde vom Regen verschluckt. Eno antwortete nicht. Stattdessen zeigte er auf die zerstörte Miniaturstadt. »Ich habe es gesehen«, flüsterte er. »Es hat geatmet.« »Was meinst du?«, fragte Callista, obwohl sie die Antwort fürchtete. »Als ich mit dem Rasenmäher hier durch bin, dachte ich zuerst, es sei ein Tier, aber es war nicht wie ein Tier. Es war wie aus Zweigen gemacht. Und Rinde. Und Flügel hatte es, durchscheinend. Zerbrechlich.« Er hielt inne. »Ich glaube, ich habe es getötet.« Callista fröstelte, doch sie wusste nicht, ob es vom Regen kam oder von der Vorstellung, die er gerade in ihren Kopf gepflanzt hatte. Sie wollte es rationalisieren. Ein Vogel? Ein Eichhörnchen? Ein Igel vielleicht? Aber nichts davon passte zu der Beschreibung. Und Eno sah nicht aus, als wäre er auf einen Streich aus. Seine Stimme war brüchig. Seine Hände zitterten. »Es hat Geräusche gemacht«, fügte er leise hinzu. »Nicht wie ein Tier, mehr wie, als würde jemand flüstern und dabei würgen. Eno, hör zu, du hattest einen Schock. Vielleicht auch einen schlechten Trip. Du warst übermüdet. Vielleicht hast du was gesehen, was gar nicht da war.« Er sah sie an, seine Augen geweitet, glasig. »Du glaubst mir nicht.« »Ich weiß nicht, was ich glauben soll«, gestand Callista. Und das war die Wahrheit. Denn irgendwo tief in ihr hallte ein Echo. Die Geschichten, die sie als Kinder gehört hatten, kamen ihr wieder in den Sinn. Die Warnungen, der Feenring. Sie half Eno zurück ins Haus. Er ließ sich kaum führen, bewegte sich wie eine Marionette, die ihren Fäden nicht mehr traut. Im Badezimmer säuberte sie seine Hände, die von nassem Dreck und winzigen Holzsplittern verunreinigt waren. Dann setzte sie ihm eine Tasse Tee vor die Nase, doch er rührte sie nicht an. In der Zwischenzeit kehrte Marietta vom Lebensmittelladen zurück. Sie wirkte erschöpft, als sie durch die Tür trat, das Gesicht gerötet vom Wind, das Haar feucht von der Nässe. Doch das Lächeln, das sie Callista schenken wollte, gefror auf ihren Lippen, als sie die Atmosphäre im Raum spürte. »Was ist passiert?« Callista wollte die Wahrheit sagen, zumindest einen Teil davon. Doch Eno war schneller. »Ich habe das Dorf zerstört«, sagte er. Seine Stimme war tonlos, beinahe mechanisch. »Mit dem Rasenmäher.« Marietta blinzelte. Sie stellte die Einkaufstüten ab, langsam, behutsam. Dann ging sie zur Spüle, spülte sich die Hände, schweigend. Die Tropfen des Wassers klangen wie Uhrenschläge in der gespannten Luft. Als sie sich schließlich umdrehte, waren ihre Augen glasig. »Ich hatte dich gewarnt, Eno.« »Es war ein Unfall«, versuchte Callista zu vermitteln. Marietta schüttelte den Kopf. »Das ist kein Unfall, wenn man nicht zuhört. Ich habe dir gesagt, du sollst den Kreis nicht berühren. Du hast gesehen, wie viel Arbeit ich da hineingesteckt habe.« Callista wollte erneut eingreifen, doch Marietta hob die Hand. Ihre Miene war streng, beinahe unheimlich ruhig. »Manches lässt sich nicht einfach reparieren.« In dieser Nacht blieb Inno in seinem Zimmer. Kein Laut drang von dort. Callista saß lange wach im Wohnzimmer, starrte in den Regen hinaus, der inzwischen zu einem gleichmäßigen Prasseln geworden war. Sie konnte nicht sagen, wann genau sie eingeschlafen war, nur dass sie plötzlich auf dem Sofa lag, eingerollt in eine Decke, mit einem Albtraum noch in den Knochen. Sie war gefangen gewesen, mitten im Garten. Die Häuser des Feendorfs waren überdimensional groß geworden und zwischen ihnen huschten Schatten. Stark sie gewesen, mit zu langen Gliedern und Gesichtern aus Rinde. Einer hatte sich über sie gebeugt, mit Flügeln wie vertrocknetes Papier und Augen, die wie feuchte Steine glänzten. Es hatte kein Gesicht, nur ein Maul, das sich zu einem stummen Schrei öffnete. Als Callista erwachte, war es noch Nacht. Doch der Regen hatte aufgehört. Und draußen, vor dem Fenster, direkt neben der zerstörten Miniaturstadt, brannte ein kleines Licht. Nicht hell, nicht elektrisch, eher wie eine Glühwürmchenflamme. Flackernd, beobachtend. Callista wagte nicht, sich zu bewegen. Irgendetwas in ihr wusste. Wenn sie jetzt das Fenster öffnete, würde etwas hereingelassen werden, das nicht wieder gehen würde. Und der zertrampelte Zauber, der war vielleicht nicht nur zerstört. Vielleicht war er wütend. Der Morgen nach dem Regen war stiller als gewöhnlich. Es war keine friedliche Stille, sondern eine, die wie Watte auf den Ohren lag. Die Geräusche des Hauses, das Knarren der Dielen, das ferne Tropfen im Badezimmer, das leise Summen des Kühlschranks wirkten gedämpft, als würde etwas in der Luft liegen, das sie zurückhielt. Callista wachte auf mit einem Druck auf der Brust, als hätte jemand ihr im Schlaf einen Stein darauf gelegt. Sie stand langsam auf, lauschte kurz in den Flur, dann öffnete sie vorsichtig ihre Zimmertür. Kein Laut, keine Schritte, keine Stimmen. Das Haus schien leer, verlassen, obwohl sie wusste, dass sowohl Marietta als auch Eno da sein mussten. In der Küche war niemand. Der Tisch war aufgeräumt, die Arbeitsfläche gesäubert, doch in der Mitte lag ein einzelnes Blatt Papier. Es war ein alter Einkaufszettel, auf dessen Rückseite jemand mit krakeliger Handschrift geschrieben hatte: »Sie flüstern nicht mehr. Jetzt singen sie.« Callista starrte auf die Worte, dann auf die Tür zum Flur. Alles in ihr schrie danach, das Blatt als schlechten Scherz abzutun. Doch sie erkannte Enos Handschrift. Und sie wusste, dass er niemals freiwillig so etwas schreiben würde. Nicht mit diesem Ton, nicht mit dieser beklemmenden Stimmung. Sie ließ den Zettel liegen und ging leise die Treppe hinauf zu Enos Zimmer. Die Tür stand einen Spalt offen. Es war dunkel im Innern, die Gardinen zugezogen. Auf dem Boden lagen zerknüllte Papierbögen, leere Müslischalen, ein umgekipptes Glas Wasser. Der Bildschirm seines Laptops war an, der Bildschirmschoner war eingefroren, als hätte das Gerät den Atem angehalten. Eno lag auf dem Bett, zusammengerollt wie ein Tier. Er hatte sich nicht einmal zugedeckt. Seine Augen waren offen, starrten auf einen Punkt an der Wand. »Eno«, flüsterte Callista. Keine Reaktion. Sie trat näher, berührte vorsichtig seine Schulter. Erst beim dritten Versuch blinzelte er, drehte langsam den Kopf. »Sie lassen mich nicht schlafen«, flüsterte er, die Stimme kaum hörbar. »Wer lässt dich nicht schlafen?« Die Stimmen, erst waren es nur Geräusche, Flattern, wie Insektenflügel, dann wurden es Worte und dann Musik. Traurig. So traurig, dass ich dachte, mein Herz würde aufhören. Callista kniete sich neben das Bett. Du hattest einen Albtraum. Das ist alles. Vielleicht warst du auch noch high von vorgestern. Du hast etwas gesehen und gehört, das nicht real war. Doch Eno schüttelte den Kopf. Sie haben gesagt, ich hätte genommen, was mir nicht gehört. Etwas, das lebendig war. Etwas, das Teil ihres Kreises war. Jetzt wollen sie, dass ich es zurückgebe. Was denn zurückgeben? Callista versuchte, ihre Stimme ruhig zu halten, doch der Kloß in ihrem Hals wurde größer. Ein Leben. Mit diesen Worten schloss er die Augen, nicht in Schlaf, sondern in Erschöpfung. Callista saß noch lange bei ihm, bis sie sicher war, dass sein Atem regelmäßig wurde. Dann verließ sie das Zimmer, ging die Treppe wieder hinunter und fand Marietta im Wohnzimmer. Sie saß auf dem abgewetzten Plüschsofa. Eine Tasse Tee in der Hand, starrte ins Leere. Callista setzte sich zu ihr, erzählte leise von Enos Worten, von der Angst, die in seinem Blick lag, von der dunklen Stimmung, die sich wie Schimmel durch das Haus fraß. Marietta hörte schweigend zu. Sie stellte die Tasse ab, fuhr sich mit einer zittrigen Hand über die Stirn. »Ich hätte ihn warnen sollen. Mehr, als ich es getan habe.« »Du meinst die Geschichten? Die Märchen?« »Nein«, antwortete Marietta, »als ich meine die Wahrheit hinter den Geschichten.« Callista runzelte die Stirn. »Willst du mir sagen, dass du wirklich an das alles glaubst, dass es Feen gibt, Adivasana annehmen, das Leben nehmen, wenn man versehentlich ein paar Pilze mäht?« »Ich weiß nicht, was es ist«, sagte Marietta langsam. »Ich weiß nur, dass manche Orte empfindlich sind. Orte, an denen Grenzen dünn werden. Orte, an denen Dinge leben, die sich nicht wie wir erklären lassen.« Sie sah Callista ernst an. »Das Feendorf war nicht nur Kunst. Ich habe es für sie gebaut. Als Schutz, als Zeichen des Respekts.« Callista schluckte. Draußen hatte der Regen erneut begonnen, diesmal feiner, fast silbrig. Der Garten lag im Nebel, verschwommen, als würde er sich verstecken wollen. »Ich glaube nicht, dass es sie stört, wenn man sie ignoriert«, flüsterte Marietta. »Aber wenn man ihre Kreise stört, wenn man ihre Ordnung zerstört, dann antworten sie.« In der darauffolgenden Nacht kehrte das Flüstern zurück. Doch diesmal war es kein Flüstern. Es war Gesang, ein mehrstimmiges, disharmonisches Lied, das durch die Wände zu kommen schien. Kein Radio, kein Windspiel. Es klang, als käme es von unter dem Boden oder aus den Wänden selbst. Callista lag in ihrem Bett, das Herz ein pochender Knoten in ihrer Brust. Sie wagte nicht, sich zu bewegen. Und in diesem Moment, in dieser übernatürlich stillen Sekunde, wurde ihr klar, was auch immer sie gestört hatten. Es war wach. Und es war nicht mehr allein. Der nächste Morgen roch nach Moder und Metall. Callista erwachte mit einem pelzigen Geschmack im Mund, der nicht nur von dem alten Tee herrührte, den sie am Abend zuvor getrunken hatte. Als sie sich aufsetzte, spürte sie einen dumpfen Druck in ihrem Kopf, der sich wie ein Tinnitus durch den Schädel zog. Irgendetwas stimmte nicht. Etwas war anders als zuvor. Anders als je zuvor. Das Haus war kalt. Nicht die Art von Kälte, die durch mangelnde Heizung entsteht, sondern eine tiefere, kriechende Kälte, die aus den Wänden selbst zu kommen schien. Der Flur war leer, der Teppich unter ihren Füßen klamm. Als sie an Enos Zimmertür vorbeiging, horchte sie. Kein Geräusch, keine Bewegung. Auch Marietta schien verschwunden. In der Küche angekommen, stockte ihr der Atem. Der Tisch, der am Vortag noch liebevoll mit Zutaten und halbfertigen Speisen für das geplante Thanksgiving-Essen bedeckt war, sah aus wie ein Tatort. Der Tofu-Braten war in sich zusammengefallen und schwarz verfärbt, als hätte er monatelang in der Sonne gelegen. Die Gemüseplatte schwamm in einer dunklen, zähen Flüssigkeit, die sich in den Rillen des Holztischs sammelte. Die zuvor fluffigen Brötchen waren mit einem pelzigen, grünblauen Schimmel überzogen, und in zwei der mit Folie abgedeckten Kuchenformen bewegte sich etwas. Callista trat näher und zog eine Ecke der Folie hoch. Maden. Dutzende winziger weißer Maden, die sich zappelnd durch die Füllung arbeiteten. Sie trat zurück, der Ekel schnürte ihr die Kehle zu. Ihre Hände zitterten, als sie nach einem Müllsack griff. Während sie das verdorbene Essen entsorgte, hörte sie Schritte hinter sich. Sie fuhr herum, das Herz raste. Es war Eno. Er stand barfuß im Türrahmen, durchnässt vom Regen, obwohl es draußen nicht mehr regnete. Sein Haar klebte an seiner Stirn, seine Kleidung bestand nur aus einem durchweichten T-Shirt und Shorts. In seinen Händen hielt er nichts. Doch seine Finger zuckten, als umklammerten sie unsichtbare Gegenstände. »Was machst du da draußen?« fragte Callista erschrocken. »Warum bist du nass?« »Ich musste zuhören«, murmelte er. »Zuhören?« »Sie reden mehr, wenn es dunkel ist. Aber sie singen, wenn es regnet.« Callista wollte ihn anschreien, schütteln, ihm klarmachen, wie absurd das alles war. Doch etwas in seinem Blick hielt sie davon ab. Es war nicht Trotz, nicht Wahnsinn, nicht Trotz. Es war Entsetzen. Reines, ungefiltertes Entsetzen. Und etwas anderes. Schuld. Sie reichte ihm ein Handtuch, das er nicht annahm. Stattdessen wandte er sich ab und trottete in den Flur zurück, langsam, wie ein Schlafwandler. Kurze Zeit später kam Marietta nach Hause. Sie betrat die Küche mit einer Tüte voller neuer Lebensmittel, stellte sie ab und erstarrte. Ihr Blick fiel auf die offenen Müllsäcke, auf die triefenden Reste des geplanten Festessens. Für einen Moment sagte sie nichts. Dann drehte sie sich wortlos zur Spüle, riss sich die Handschuhe von den Händen und begann sich wie besessen zu waschen. Immer wieder. Immer wieder. »Ich glaube, wir haben in der Nacht den Strom verloren«, sagte Callista leise, obwohl sie selbst nicht ganz daran glaubte. »Vielleicht war der Kühlschrank aus, vielleicht war es das Wetter.« »Nein«, sagte Marietta tonlos, »das war kein Stromausfall.« »Was dann?« Sie antwortete nicht. Als Callista später versuchte, ihren Kopf zu klären, ging sie durch das Haus, vom Keller bis zum Speicher. Sie suchte nach rationalen Hinweisen, nach Lecks, nach verschimmeltem Essen, nach allem, was die Zersetzung erklären konnte. Doch sie fand nichts. Alles andere war in Ordnung. Nur das Essen war zerfallen. Sie trat wieder ans Fenster, ließ den Blick über den halbgemähten Garten gleiten. Die zertrampelte Miniaturstadt war noch immer dort, wie ein aufgerissenes Grab. Und daneben, direkt am Rand der Rasenfläche, sah sie etwas Neues. Eine zweite, kleine Schale. Diesmal war sie nicht aus Stein, sondern aus zusammengebundenem Birkenholz gefertigt. Ein zartes Konstrukt, das mit feinen Moosfäden umwoben war. In ihr nichts als eine blutrote Flüssigkeit, die langsam über den Rand quoll. Callista riss das Fenster auf. Der Geruch stieg sofort in ihre Nase. Metallisch, warm, süßlich. Blut. Sie griff nach einer Serviette vom Tisch, tupfte in die Flüssigkeit, fühlte, wie dick sie war, wie klebrig. Als sie den Finger wieder abzog, färbte sich das Papier tiefrot. Die Tropfen klebten an ihrer Haut, als würden sie sich weigern, loszulassen. Sie wischte es hastig ab, trat zurück und schloss das Fenster. In dieser Nacht schlief Callista kaum. Sie hörte, wie Eno wieder aufstand, wie er den Flur entlang ging. Keine Geräusche, nur seine Atemzüge. Einmal, ganz leise, hörte sie ihn sagen, »Ich will nicht. Ich will nicht.« Dann hörte sie etwas anderes. Ein leises Klirren, ein Flüstern, das aus mehreren Kehlen zu kommen schien, wie das Rascheln von Papier, das im Wind tanzt. Sie stand auf, ging zur Treppe, stieg sie hinunter. Die Küche war dunkel bis auf das matte Licht des Nachtlichts in der Ecke. Der Boden war nass und dort, auf den Fliesen, saß Eno. Zitternd, stumm, mit blutenden Händen. Seine Kleidung war schmutzig, seine Lippen blau. »Es war ein Unfall«, flüsterte er, als sie sich zu ihm kniete. »Du hast es gesehen. Es war nicht meine Schuld.« Was meinst du? Fragte sie, obwohl sie es längst wusste. Das Wesen, die Flügel, das Keuchen. Er hob den Kopf. Seine Augen glänzten im Dunkeln. Und als Callista in seinem Blick versank, wurde ihr klar, was auch immer Eno getötet hatte, es war kein Tier. Und vielleicht war es auch kein Feenwesen im klassischen Sinne, aber es war etwas. Und es war nicht tot. Noch nicht. Der Regen hatte in der Nacht aufgehört, doch das Haus blieb feucht, durchtränkt von einer seltsamen Feuchtigkeit, die sich nicht vertreiben ließ. Callista erwachte mit einem Gefühl, als hätte jemand während des Schlafs ihre Seele ausgewrungen und sie dann schlaflos in ihren Körper zurückgeschoben. Sie erinnerte sich an ihren Traum, an Eno, wie er inmitten einer riesigen, lebendigen Wiese stand, über dessen Halme kleine, humanoide Gestalten huschten. Zu schnell, um sie genau zu erkennen. Sie hatte im Traum nach ihm gerufen, aber ihre Stimme war verschluckt worden vom Summen unzähliger Flügel. Als sie die Küche betrat, war sie überrascht, Marietta bereits wach und in Bewegung zu sehen. Ihre Tante rührte in einem Topf mit bräunlichem Brei, ohne etwas zu sagen, und ihre Bewegungen wirkten mechanisch. Es war der Tag vor Thanksgiving. Doch in dem Haus gab es keine Vorfreude mehr. Nur eine drückende, wortlose Schwere. »Ich gehe kurz nach draußen«, sagte Callista, mehr um die Stille zu durchbrechen als aus echtem Bedürfnis. Marietta nickte kaum merklich, ohne aufzusehen. Callista zog sich Onkel Mareks alten Regenmantel über und trat vorsichtig auf die Hintertreppe hinaus. Der Boden war matschig, der Wind still, die Luft roch nach verrottetem Laub und altem Metall. Die Miniaturhäuser lagen noch immer in Trümmern, obwohl der Regen vieles weggeschwemmt hatte. Ein paar der winzigen Möbelstücke lagen noch zwischen den Wurzeln, verbogene Stühle, ein halber Tisch, ein zersplittertes Fenster aus Strandglas. Eno war nirgends zu sehen. Callista trat in die Garage. Sie wollte nachsehen, ob er dort war. Vielleicht hatte er sich in das Werkzeug vertieft, um seine Schuld zu bewältigen. Doch was sie sah, ließ ihr den Atem stocken. Der Rasenmäher war vollständig zerlegt. Nicht ordentlich in Einzelteile gelegt, sondern zerstückelt, als hätte jemand in einem Anfall von Zorn oder Wahnsinn jedes Teil mit Gewalt herausgerissen. Zahnräder lagen verstreut wie Knochen, ein blutiger Schraubenschlüssel lag auf dem Boden. Und inmitten dieses metallenen Chaos Eno. Er saß im Schneidersitz, umgeben von Werkzeugen, die nicht mehr funktionierten. Seine Kleidung war durchtränkt von Blut. Seine Arme waren übersät mit Schnitten, nicht tief, aber zahlreich. Über seine Handflächen liefen scharlachrote Linien, als hätte er mit offenen Händen in Stacheldraht gegriffen. In seinen zitternden Händen hielt er zwei der Rasenmäherklingen, lang, glänzend, nass. Callista schrie auf. Er hob den Kopf langsam, seine Lippen zerschnitten, das Gesicht blass wie Kreide. »Ich verstehe Sie jetzt«, flüsterte er. Es muss ein Ausgleich stattfinden, ein Tausch. Es war nie nur ein Unfall. Es war eine Verletzung der Ordnung. »Was hast du getan?« flüsterte Callista zurück, ihre Stimme kaum hörbar. »Ein Leben für ein Leben.« Die Klingen rutschten ihm aus den Händen, trafen mit einem dumpfen Klang auf den Betonboden. Er kippte nach vorn, sein Körper fiel schwer auf den Boden. Ein leiser Aufschlag. Gefolgt von tropfendem Blut, das in eine dunkle Rinne lief, die unter der Werkbank in einen alten Abfluss mündete. Callista ließ den Teller mit dem Essen, den sie eigentlich bringen wollte, fallen. Porzellan zerbrach, Reste des Essens verteilten sich zwischen Ölflecken und dunklen Blutlachen. Sie stürmte ins Haus zurück, schrie nach Marietta, zitterte, stammelte, versuchte zu erklären, was sie gesehen hatte. Marietta riss das Telefon vom Haken, wählte mit bebenden Fingern den Notruf. Während Callista auf den Flur hinausblickte, sah sie Eno, wie er schwankend zur Hintertür kam, den Kopf tief gesenkt, blutend, aber lebendig. Ein Wunder. Oder etwas anderes. Callista half ihrer Tante, ihn ins Auto zu bringen. Sie fuhren los, quer durch den Wald, auf der matschigen Landstraße, während Callista über das Handy den Rettungswagen zur Zwischenstation dirigierte. Ihre Hände zitterten noch, als das Blaulicht endlich aufleuchtete, als Eno auf die Trage gehoben und davongefahren wurde. Zurück im Haus fühlte sich alles noch leerer an als zuvor. Marietta saß wie eingefroren in ihrem Sessel. Callista konnte ihre Finger nicht vom Blut befreien, das unter ihren Nägeln klebte, egal wie heiß das Wasser war. Sie stand auf, ging durch das Haus und öffnete jeden Vorhang, jede Tür, jedes Fenster. Sie suchte nach einem Zeichen, dass sie noch in der realen Welt war. Doch was sie fand, war ein dumpfes Gefühl, dass die Wirklichkeit selbst zerschnitten worden war. Als hätte jemand die Fäden durchtrennt, die die Dinge zusammenhielten. Am Abend trat sie auf die Veranda, blickte hinaus in die Dunkelheit. Das Feendorf war nicht mehr zu sehen. Der Regen hatte alles verschluckt. Oder vielleicht hatte etwas anderes es fortgetragen. Als sie sich abwenden wollte, fiel ihr Blick auf die alte steinerne Schale am Fensterbrett. Sie war wieder voll, aber nicht mit Milch, sondern mit etwas Dickem, Rotem. Und es bewegte sich. Callista stand lange in der geöffneten Terrassentür, den Blick auf die Schale gerichtet, in der sich die rote Flüssigkeit träge bewegte. Es war, als hätte die Zeit ihre eigene Geschwindigkeit gewählt. Jeder Tropfen, der über den Rand lief und sich in den Ritzen des Fensters verfing, schien eine Botschaft zu hinterlassen, eine Warnung, geschrieben in koagulierendem Blut. Sie trat näher. Der Geruch war inzwischen deutlich, metallisch, warm und seltsam süß. Es roch nicht nur nach Blut, es roch nach etwas Altem, Verwestem, wie Erde, die zu lange ungestört war und jetzt aufgewühlt wurde. Callista hob eine der dicken Papierservietten vom Fensterbrett und tunkte sie vorsichtig in die Flüssigkeit. Die rote Farbe sog sich hinein, aber etwas anderes auch. Ein dunkler Schatten, der sich unter der Oberfläche bewegte und für den Bruchteil eines Augenblicks wie ein Gesicht aussah. Sie warf die Serviette weg, trat zurück und schloss das Fenster mit einem Ruck. Im Wohnzimmer saß Marietta mit leerem Blick und zerzaustem Haar. Seit ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus hatte sie kaum gesprochen. Die Ärzte hatten Eno stabilisiert. Seine Verletzungen als selbst zugefügt unter Einfluss psychischer Überforderung bezeichnet und ihn über Nacht zur Beobachtung behalten. Doch weder sie noch Callista konnten glauben, dass es damit getan war. »Was hast du gesehen, als du in den Garten gegangen bist?«, fragte Callista schließlich, während sie sich zu ihrer Tante setzte. Marietta antwortete nicht sofort. Stattdessen nahm sie eine ihrer alten Feenskulpturen vom Fensterbrett, ein kleines Wesen mit Flügeln aus Draht und einem Kleid aus gepressten Blütenblättern, und hielt es in der Hand, als wolle sie es an sich drücken. »Nicht das, was ich erwartet habe«, flüsterte sie schließlich. »Ich dachte, ich würde nur das sehen, was zerstört war. Aber da war etwas anderes. Etwas Lebendiges?« Marietta nickte langsam. »Etwas, das nicht tot war. Noch nicht ganz.« »Was war es?« Sie sah Callista zum ersten Mal seit Stunden direkt an. Es hatte Augen, so viele, und Flügel, die nicht mehr fliegen konnten. Und es hat mich angesehen. Es hat mich erkannt. Callista schluckte. Ihr Hals fühlte sich trocken an, als hätte sie Staub eingeatmet. Sie erinnerte sich an die Nacht zuvor, an Enos Blick, an die Worte, die er geflüstert hatte. »Ein Leben für ein Leben.« »Es war kein Unfall«, sagte sie leise. »Was auch immer er getötet hat, es war Teil von etwas Größerem, einer Ordnung. Und wir haben sie verletzt.« Marietta stand auf, ging zum Fenster und zog die Vorhänge zu. »Ich habe versucht, sie zu ehren. Ich habe ihnen Platz gegeben. Ich habe ihnen kleine Geschichten geschrieben, Opfer dargebracht. Ich habe nie gedacht, dass sie zurückbeißen würden.« Callista spürte einen Kälteschauer den Rücken hinabkriechen. »Was meinst du mit sie?« Marietta drehte sich langsam um. »Sie, die hinter den Bäumen wohnen. Die, die in den Rissen der Welt lauern. Die, die Flügel tragen, aber keine Seelen.« Es war still im Raum. Nur das leise Ticken der alten Pendeluhr war zu hören. Später, allein in ihrem Zimmer, öffnete Callista ihr Notizbuch. Nicht, weil sie Antworten hatte, sondern weil sie glaubte, dass vielleicht das Aufschreiben etwas helfen könnte, die Gedanken zu ordnen. Doch was sie schrieb, war kein Tagebucheintrag. Es waren Worte, die ihr fremd vorkamen, als kämen sie nicht von ihr. Sie warten, bis das Haus schläft. Dann kommen sie. Sie lassen Milch zu Blut werden, Stimmen zu Messern. Sie bringen das Gleichgewicht zurück, das wir gebrochen haben. Sie starrte auf die Zeilen. Die Tinte war verschmiert, obwohl sie nicht geweint hatte. Das Papier zitterte in ihrer Hand. In dieser Nacht wurde sie erneut vom Klang geweckt. Es war kein Gesang mehr. Es war ein Klopfen, ganz leicht, aber regelmäßig, an ihrer Fensterscheibe. Eins, zwei, drei, Pause. Dann erneut. Eins, zwei, drei. Sie wagte nicht, sich zu bewegen. Ihre Decke war ihr einziger Schutz. Doch als das Klopfen aufhörte, wurde es schlimmer. Denn dann begann das Kratzen. Langsam. Zuerst wie das Streifen eines Astes. Doch dann deutlicher, tiefer. Kratzen, das sich anhörte, als würde etwas versuchen, ins Holz einzudringen, als würde es suchen, als würde es riechen. Dann wieder Stille. Callista lag wach bis zum Morgengrauen. Sie wagte nicht, sich dem Fenster zu nähern, nicht bis das erste Licht durch die Ritzen der Vorhänge kroch. Und als sie sich endlich aus dem Bett wagte und die Gardine ein Stück zur Seite zog, sah sie draußen auf dem Fenstersims eine neue Gabe. Eine winzige, aus Stroh geflochtene Figur, kaum größer als ihr Daumen, mit Flügeln aus dunklem Haar und einer Krone aus Dornen. Der Tag brach an mit einem Licht, das kaum über das bleierne Grau der letzten Nächte hinausging. Es war der Morgen von Thanksgiving, doch es gab keine Vorbereitungen mehr, kein Duft von Zimt, kein Lachen in der Küche. Stattdessen nur das Knarren der alten Dielen, das Rascheln von Wind in den Apfelbäumen und die Angst, die sich wie feiner Staub auf jede Oberfläche legte. Callista stand lange am Fenster ihres Zimmers und starrte auf die kleine Strohpuppe mit der Dornenkrone, die noch immer dort lag, wo sie sie gefunden hatte. Sie hatte versucht, sie wegzuwerfen. Zweimal. Beim ersten Mal war sie am nächsten Morgen wieder da gewesen, trocken, obwohl es die ganze Nacht geregnet hatte. Beim zweiten Mal hatte sie sich nicht einmal mehr getraut, die Puppe zu berühren. Sie glaubte, dass es ein Symbol war. Nicht mehr nur ein Zeichen, sondern eine Entscheidung, ein Urteil. Unten im Wohnzimmer saß Marietta wieder in ihrem Sessel, die Decke bis zum Kinn gezogen, die Augen auf den Kamin gerichtet, in dem kein Feuer brannte. Die Luft im Raum war abgestanden, obwohl ein Fenster geöffnet war. Der Geruch von feuchter Erde drang hinein und irgendwo draußen rief eine Krähe oder etwas, das wie eine Krähe klang. Callista trat leise ein. »Ich habe letzte Nacht etwas gehört. Wieder.« Marietta blinzelte. »Ich auch«, sagte sie nur. »Was war es?« »Das, was uns beobachtet.« Callista wollte widersprechen, wollte sagen, dass das unmöglich war, doch ihr Herz pochte zu laut, als dass sie den Satz hätte formen können. Stattdessen ließ sie sich neben ihre Tante auf die Couch sinken und gemeinsam starrten sie in das leere Kaminloch, als könnten sie dort etwas anderes erkennen. Einen Schatten. Eine Bewegung. Eine Wahrheit. »Ich habe versucht, sie zu ehren«, sagte Marietta schließlich. »Ich habe alles getan. Das Feendorf war nicht nur Dekoration. Es war ein Ort des Friedens, ein Altar. Ich habe sie respektiert, weil ich wusste, dass man das tun muss.« »Was sind sie?« fragte Callista leise. Marietta schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht genau. Aber sie waren schon hier, bevor dieses Haus gebaut wurde. Vielleicht, bevor irgendetwas gebaut wurde. Ich nenne sie Feen, weil ich es nicht besser erklären kann. Aber sie sind keine kleinen, süßen Wesen mit Glitzerflügeln. Sie sind alt. Sie sind Ordnung. Und sie sind Gerechtigkeit.« »Gerechtigkeit?« flüsterte Callista. Nicht unsere Gerechtigkeit. Ihre. Ein Geräusch ließ sie beide zusammenzucken. Ein Klopfen an der Haustür. Drei langsame Schläge. Niemand klopfte hier an. Niemand kam einfach vorbei. Schon gar nicht an Thanksgiving. Nicht in dieser Gegend. Nicht in diesem Zustand. Marietta stand nicht auf. Sie sah Callista nur an und sagte, »Mach nicht auf.« Callista nickte. Aber die Tür öffnete sich von selbst. Langsam. Knarrend. Die Scharniere gaben nach, obwohl sie am Vortag geölt worden waren. Kalte Luft strömte herein und mit ihr ein Geruch, den Callista sofort erkannte. Moder, altes Holz, nasse Blätter und Blut. Im Flur stand niemand. Kein Besucher. Kein Tier. Nur ein einzelner Gegenstand auf dem Teppich. Eine leere Glasschale. Exakt dieselbe, die Marietta früher für ihre Opfergaben genutzt hatte. Und in der Schale eine dünne Schicht milchiger Flüssigkeit, in der eine winzige rote Feder trieb. Callista trat nicht näher. Sie konnte den Druck spüren, der von dem Ding ausging, als würde allein seine Anwesenheit den Raum verzerren, als würde die Zeit sich darum herum verbiegen. »Sie haben ihr Urteil gefällt«, sagte Marietta hinter ihr, ohne aufzustehen. »Was bedeutet das?« »Es bedeutet, dass wir ihnen nicht genug gegeben haben.« Callista wandte sich langsam zu ihr um. »Nicht genug.« »Was?« Marietta schloss die Augen. »Nicht genug Blut. Nicht genug Reue.« In diesem Moment hörten sie ein Geräusch von oben, aus Enos Zimmer. Ein leises Tappen, dann ein Kratzen, wie kleine Fingernägel auf Holz. Callistas Herz schlug schneller. »Er ist nicht da«, flüsterte sie. »Er ist im Krankenhaus.« Marietta öffnete die Augen und Tränen standen darin. »Dann sind sie gekommen, um es zu holen.« »Was zu holen? Was sie brauchen? Was ihnen zusteht?« Callista rannte los, stieg die knarrende Treppe hinauf, jede Stufe ein Hammerschlag. Sie erreichte die Tür zu Enos Zimmer, drückte sie auf. Nichts, nur Dunkelheit. Und dann, aus dem Schatten der Ecke, ein Flattern. Nicht laut, nicht dramatisch, nur ein leiser Hauch und dann ein weiteres Kratzen, diesmal unter dem Bett. Callista kniete sich zögerlich hin, hob langsam die Bettdecke an. Nichts, nur Staub. Und eine zweite, kleine Figur. Diesmal größer, aus Knochen, mit zwei Flügeln, die aus Haar und Haut gefertigt waren. Callista ließ die Decke fallen und trat zurück. Sie wusste jetzt, was es war. Es war kein Märchen. Es war ein Gericht. Und das Urteil war gefallen. Der Wind hatte gedreht. Er pfiff nun nicht mehr aus Richtung des Waldrandes, sondern kam aus dem Norden, kalt und trocken, und brachte den Geruch verbrannter Erde mit sich. Callista stand noch immer im Türrahmen von Enos Zimmer, der Blick starr auf das Bett gerichtet. Sie wagte es nicht, den Raum zu betreten. Etwas in ihr, ein Instinkt so alt wie das Überleben selbst, flüsterte, dass sie die Schwelle nicht überschreiten durfte. Die kleine Figur aus Knochen lag regungslos auf dem Teppichboden, doch sie war das Stillste in diesem Moment. Denn es gab andere Dinge im Raum, die sich nur dann bewegten, wenn man nicht direkt hinsah. Schatten, die nicht zur Form des Fensters passten. Linien auf der Wand, die nicht zur Tapete gehörten. Geräusche, die in keiner Richtung begannen und in keiner endeten. Callista trat rückwärts aus dem Zimmer. Die Tür blieb offen. Unten hörte sie Mariettas Stimme. Nicht laut, nicht panisch, sondern leise, flüsternd, als würde sie beten. Callista eilte die Treppe hinunter, zwei Stufen auf einmal, und fand ihre Tante kniend im Flur. Vor ihr stand die leere Glasschale mit der milchigen Flüssigkeit, in der sich die rote Feder noch immer drehte. »Sie nehmen ihn nicht«, sagte Marietta, kaum hörbar. »Nicht Eno, nicht mein Sohn.« Callista wollte etwas sagen. Sie wollte sie trösten oder sie schütteln, aber ihre Worte blieben stecken. Sie erinnerte sich an den Blutverlust, an die Klingen in Enos Händen, an seine flehenden Augen. Vielleicht hatten die Wesen ihn längst gezeichnet. Vielleicht war es nie um seine Entscheidung gegangen. »Wir müssen gehen«, sagte Callista schließlich. »Wir müssen dieses Haus verlassen. Vielleicht das ganze Land.« »Das hilft nichts mehr«, antwortete Marietta mit leerem Blick. »Man verlässt ihre Welt nicht. Wenn sie einen sehen, dann sieht man sie auch. Und dann...« »Dann gehört man dazu.« Callista spürte, wie sich ihre Knie schwächten. Sie erinnerte sich an die Lichter draußen im Garten, an das leise Singen unter den Dielen, an die roten Tropfen, die nie ganz verschwanden, und an die Tatsache, dass alles damit begonnen hatte, als Eno durch den Kreis gefahren war, eine Grenze durchbrochen, die nicht für Menschen gedacht war. Im nächsten Moment ging das Licht aus. Nicht langsam. Kein Flackern. Einfach aus. Das Haus wurde in Dunkelheit getaucht. Nur der bleiche Schimmer des Tageslichts durch die Fenster blieb, und auch der schien mit jedem Atemzug schwächer zu werden. Callista griff nach Marietas Hand, zog sie auf die Füße. »Wir müssen raus. Jetzt!« Sie öffnete die Haustür, doch draußen war keine Welt mehr. Der Garten war nicht mehr da. Stattdessen Nebel. Dick, zäh, undurchsichtig, wie nasse Watte. Die Apfelbäume waren nur noch schemenhafte Silhouetten. Kein Wind mehr, kein Vogel. Nur Stille. Marietta zögerte. »Wenn wir hinausgehen, gehen wir dorthin, wo sie leben.« »Wenn wir hier bleiben, kommen sie zu uns«, antwortete Callista, und noch während sie die Worte aussprach, wusste sie, dass beides zum selben Ende führen würde. Sie traten hinaus. Die Welt hatte sich verändert. Die Farben waren falsch. Das Licht kam von keiner bestimmten Quelle. Der Boden fühlte sich weich an, wie Haut unter einer dünnen Schicht Erde. Und da waren Spuren. Nicht von Menschen. Zu klein. Zu zahlreich. Zu geordnet. Sie liefen in Richtung des alten Baumstumpfes. Dort, wo einst das Feendorf gestanden hatte. Der Ort, an dem alles begonnen hatte. Vielleicht gab es dort eine Antwort. Vielleicht ein Ende. Als sie näher kamen, sah Callista, dass der Kreis wieder da war. Nicht mit Pilzen diesmal, sondern mit Knochen. Dutzende winziger Tierknochen, kunstvoll gelegt, in einer perfekten Ellipse. In der Mitte eine neue Figur. Groß, hoch wie ein Kind, doch gebaut aus Holz, Fell und Zähnen, keine Augen, keine Arme, nur Flügel, lang, schwarz, aus unzähligen Haaren gewebt. »Sie haben etwas zurückgelassen«, flüsterte Marietta. Dann hörten sie das Schluchzen. Es kam aus dem Nebel. Und es war vertraut. »Eno«, rief Callista. Sie rannte los, hinein in die graue Wand. Marietta rief ihr nach, doch ihre Stimme verlor sich im Dunst. Callistas Füße versanken in weichem Boden, ihre Lungen füllten sich mit feuchter Kälte. Und dann, da war er. Eno stand da, barfuß, blutüberströmt, aber lebendig. Seine Augen blickten sie flehend an. »Ich habe sie nicht verstanden«, sagte er. »Ich dachte, ich könnte es wieder gut machen. Ich dachte, es reicht.« »Was reicht?«, fragte Callista, doch dann sah sie es. Hinter ihm, in der Nebelwand, bewegte sich etwas. Langsam, lautlos. Gestalten, kaum sichtbar, wie aus dem Holz selbst geschnitzt. Augenlose Gesichter, Mäuler voller Stille. »Sie wollen nicht nur Blut«, flüsterte Eno. »Sie wollen Erinnerung.« Dann fiel der Nebel über sie. Callista schrie, doch kein Laut kam über ihre Lippen. Der Boden unter ihr gab nach, als würde sie in Wasser sinken. Etwas berührte ihre Haut. Kalt, sanft, neugierig. Wie ein Finger aus Rinde oder ein Flügel aus Haut. Und dann war alles dunkel.
Als sie wieder zu sich kam, lag sie auf der Couch im Wohnzimmer. Es war hell. Die Sonne schien durch die Fenster. Der Windspiel klirrte sanft. In der Küche sang Marietta leise vor sich hin, während sie Gemüse schnitt. Kein Blut, kein Nebel, keine Knochen. Callista stand auf, wankte zur Tür. Der Garten war aufgeräumt, grün, friedlich. Die Schale auf dem Fensterbrett war leer, gespült. Keine Spuren von Enos Zimmer, kein Kratzen, keine Figuren. Aber Eno war fort. Und niemand sprach mehr über ihn. Nicht Marietta. Nicht das Dorf. Nicht die Welt. Nur Callista erinnerte sich. Und in der Nacht, wenn sie allein im Bett lag, spürte sie es wieder. Das leise Klopfen am Fenster. 1, 2, 3. Das Urteil war gefällt worden und es war nicht vergessen.